Jo, die Aufnahme läuft, es ist wieder soweit. Freitagnachmittag und die Sonne scheint. Zeit, um ein Hörspiel aufzunehmen, weil hier ja wieder immer noch nichts geht. habe ich mir überlegt, ich mache mal ein bisschen was. Achso, im Vorfeld soll man ja mal fragen, ich hoffe, es geht euch gut. Also hier geht es uns so einigermaßen. Was soll ich groß sagen? Ich brauche nicht weiter darauf eingehen. Wir müssen viel aushalten und diejenigen, die Sport machen, müssen auch viel aushalten. Und die ganzen Homeworkouts, so wie ich das immer höre von den Leuten, die gehen denen schon richtig auf den Sack. Und langsam wird auch, glaube ich, erkannt, wie wichtig es ist, ein Studio zu haben, wo man hingehen kann, weil der Faktor Training für viele nicht nur hin ist oder hingehen ist und zu stemmen, zu drücken und zu ziehen, sondern die sozialen Kontakte fehlen und ja, das Wiedersehen von Leuten, der Alltags Stress, den man im Studio manchmal einfach von sich stößt, wenn man einfach einen Ortswechsel hat und so weiter oder hat eine Routine, wo man hinfährt, die fehlt immer mehr. Und der einzige Vorteil, den ich sehe jetzt in der Situation, ist, glaube ich, dass die Leute so ein Studio da, wo sie angemeldet sind, vielleicht auch hier angemeldet sind im Trainingszentrum Sätze Helden, dass sie das jetzt immer mehr wertschätzen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass 100% der Leute jetzt aufs Homeworkout umswitcht, weil einfach andere Komponenten, die das Fitnessstudio ausmachen, jetzt definitiv fehlen. Und ich glaube, das ist jetzt auch bei euch ja die Substanzkette. Ich spüre das und ich merke da auch, wie die Stimmung immer mehr umschlägt und jetzt auch bald die Ungeduld so stark wird, dass es bald nicht mehr auszuhalten ist. Also ich kann da nachfühlen. Also mir geht es definitiv ähnlich. Es hat nicht nur wirtschaftliche Hintergründe bei mir, sondern auch menschliche Hintergründe, weil ich einfach auch diese ganzen Abläufe da absolut vermisse. Naja, so, heute zum Thema. Was habe ich vor? Und zwar, viele fragen immer oder haben immer gefragt, was hier auf der Liste jetzt steht bei mir, was ich abarbeite zum Thema Magnesium. Also das heutige Ding hier, was ich jetzt hier runterreiße, ist Hard Fact und es ist schon etwas härterer Tobak als hat nicht viel mit Unterhaltung oder Entertainment zu tun. Ich versuche das so ein bisschen entertainmenthaft darzustellen, dass es nicht ganz so trocken wird, aber es dient jetzt halt für diejenigen, die wirklich mal so ein bisschen in der Tiefe Bescheid wissen möchten, was den Mineralstoff oder was das Magnesium letztendlich angeht. Und wie das Magnesium wirkt im Körper und welche Art von Magnesiumform jetzt entscheidend wichtig ist und warum es auch wichtig ist für diejenige Person, die ab und zu mal Sport macht, aber auch leistungsorientierten Sport macht. Also heute alles Hard Facts um den Bereich Magnesium, weil es ist ja auch in aller Munde. Ich muss Magnesium nehmen, ich muss Magnesium nehmen. Und heute wollen wir mal so ein bisschen aufsplitten oder Sachen runterbrechen. Ist denn Magnesium letztendlich essentiell so wichtig, so wie es letztendlich nicht in Anführungsstrichen gehypt wird, sondern wie es propagiert wird, auch in Sportzeitschriften oder dergleichen. Oh, mein Hund hat gerade angeschlagen. Irgendwie locker bleiben, alles ist in Ordnung hier. So, Thema Magnesium. Es gibt unterschiedliche Formen von Magnesium. Was ist Magnesium überhaupt? Magnesium ist ein Mineralstoff. Und dieser Mineralstoff ist natürlich auch in der natürlichen Lebensform enthalten, sei es pflanzlich, sei es auch in der tierischen Ernährung. Ich versuche jetzt das Ganze Stück für Stück abzuarbeiten. Ich hoffe, dass ich dabei verständlich rüberkomme, dass ihr das so ein bisschen alles nachvollziehen könnt. Wenn nicht, hört euch das Ding einfach zweimal an, weil einfach diese Hard Facts um den Bereich Magnesium nicht ganz uninteressant sind und auch viel Licht an das Ende des Tunnels bringen und viele Dinge auch einleuchtend dann vielleicht irgendwann erscheinen. Und für mich ist es nicht immer nur entscheidend, dass man jetzt über irgendeinen Stoff irgendwas weiß, sondern dass man es auch wirklich im allgemeinen Leben anbauen kann und dass man das auch versteht. Das ist entscheidend. Also ich muss nicht irgendwas supplementieren oder von irgendeiner Nahrungsquelle mir irgendwas reinschieben, wo ich jetzt gehört habe, da und da steckt das und das drin. Sondern ich sollte auch verstehen, warum esse ich das jetzt, weil das und das drinsteckt, weil das und das halt in meinem Körper so die und die Prozesse letztendlich fördert oder unterdrückt oder letztendlich auch auslöst. Und deswegen ist jetzt dieser Hard-Fact-Bericht über Magnesium vielleicht nicht ganz uninteressant. Also, Magnesium ist enthalten in einer pflanzlichen sowie einer tierischen Kostform. Und da kann ich gleich auf bestimmte Dinge mal eingehen. Also es gibt halt unterschiedliche Bereiche, wie ich mich über natürliche Formen von Ernährung mit Magnesium letztendlich versorgen kann. Komme ich mal auf die pflanzlichen Bereiche ein. Also zum Beispiel in Mandeln, in Haferflocken oder in Bohnen, Linsen, Kichererbsen, Hirse und Leinsamenprodukten sind diese Formen von Magnesium enthalten. Und bei den tierischen Produkten ist es oftmals so, dass in fettigem Fisch relativ viel Magnesium ist, aber generell in Fisch selbst oder halt auch im Fleisch, aber halt hauptsächlich dann in diesen pflanzlichen Lieferanten. Aber wenn man im tierischen Bereich ist, dann hat man hauptsächlich so wie Lachs zum Beispiel, Thunfisch, Makrele. Oder auch Seefische, so wie Halbe zum Beispiel, eine gute Magnesiumquelle. Jetzt gibt es aber schon zwei Unterschiede, die man wissen muss. Was ich heute hier versuche zu erklären, sind nicht Dinge, die, wie gesagt, auf meinem Wissen basieren, sondern ich gebe das Wissen weiter, was ich mir sozusagen empirisch angeeignet habe, durch bestimmte Ausbildungsgänge, aber auch durch Fernstudiengänge im Bereich von Präsenzunterricht und von Uni-Zeiten noch und so weiter. Es sind Studien, die ich immer wieder gelesen habe oder die ich zusammengefasst habe und aus denen letztendlich meine Informationen, die ich jetzt an euch weitergebe, stammen. Und das sind auch wissenschaftlich fundierte Aussagen. Also ich, wie gesagt, quatsche ja nicht irgendwas aus dem hohlen Zahn, sondern das sind Dinge, die man nachlesen kann. Und wer da Interesse hat, wo die Quellen sind, er soll mich einfach dann anschreiben oder anrufen oder sich hier, wenn der Studiobetrieb wieder losgeht, bei mir informieren, wo hast du die und die Informationen her oder wo steht das und das. Das habe ich alles hier liegen und wie gesagt, es ist halt in meinem Kopf, weil das mein Handwerkszeug ist. Also die Magnesiumquellen, die auf pflanzlicher Basis basieren, die ich gerade vorgelesen habe, haben einen Nachteil. Und zwar liefern sie Begleitstoffe, die dieses Magnesium, was sie natürlich beinhalten, auch in der Aufnahme hemmen. Das heißt, wenn ich mich pflanzlich ernähre, gerade so wie die Veganer oder die Vegetarier, die versuchen ihre Magnesium, Bedarfe, den Magnesiumbedarf über pflanzliche Kost zu decken, haben oftmals den Nachteil, dass sie über die pflanzliche Kost natürlich das Magnesium aufnehmen, aber durch die Begleitstoffe, die in den Pflanzen jetzt mit enthalten sind, auch Hemmstoffe drin sind, die das Magnesium in ihrer Aufnahme im Körper, also die Resorption letztendlich stören. Wir wollen da nicht weiter darauf eingehen. Da gibt es halt bestimmte Stoffe, das würde jetzt aber den Rahmen sprengen, wie die heißen. Man muss sich das einfach nur merken, dass die pflanzlichen Magnesiumlieferanten nicht die idealen Magnesiumlieferanten sind für die Magnesiumversorgung, sondern eher sekundär zu behalten sind. Ne? Also das ist immer wichtig. In dem Bereich ist halt für die Magnesiumzufuhr das Pflanzliche nicht ganz so angebracht. Hingegen die tierischen Magnesiumlieferanten, wie zum Beispiel fettiger Fisch, oder Thunfisch oder Halbut, wie gesagt, oder Makrele, relativ gutes Magnesium auch liefern und dementsprechend nicht diese Begleitstoffe inne haben, somit das Magnesium besser aufgenommen werden kann. Man muss sich mal vorstellen, wenn man was aufnimmt, dann hat der Körper diesen Stoff letztendlich drin und versucht dann in irgendeiner Form andere Stoffe mit reinzuziehen, damit diese Stoffe verwertet werden. Das ist letztendlich so eine Verkettung von enzymatischen Stoffwechselprozessen. Ein Stoff alleine wirkt nicht, sondern es gibt immer wieder unterschiedliche Wirkungsweisen, die stehen in Wechselwirkung miteinander, zueinander und so wird erst das komplette Konstrukt raus. Deswegen merke, als Magnesiumlieferanten sind die Vegetarier ein bisschen im kritischen Bereich und die Fleischesser sind da so ein bisschen im Vorteil. Jetzt gibt es eine Studie von 2020 und zwar besagt die, was wieder die pflanzliche Ernährung angeht, auch als Magnesiumlieferant sehr interessant, dass durch heutige Überdüngung und durch Anpflanzung von Monokulturen es so ist, dass der Magnesiumgehalt nicht mehr so hoch ist in den Nahrungsmitteln, wie er mal vor 20 Jahren gewesen ist. Deswegen, es gibt Nährstoffangaben, wo Magnesiumgehälter drinstecken, Und da drin stehen, wo zum Beispiel 100 Gramm Haferflocken so und so viel Gramm Magnesium enthalten. Und das sind aber schon ältere Nährstoffangaben und die sind auch noch nicht aktualisiert. Und durch dieses Überdüngen und durch das ständige Anpflanzen von Monokulturen durch die Landwirtschaft kann es sein, dass der Magnesiumgehalt in Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Haferflocken stark abnimmt. Deswegen das als reine Magnesiumquelle zu nutzen, mit dem Hintergedanken, ich esse heute 150 Gramm Haferflocken, um meinen Magnesiumbedarf für ein Drittel des Tages zu decken, ist ein bisschen fragwürdig. Also auch da ein bisschen aufpassen. Ja, also da scheiden sich dann auch so ein bisschen die Geister. Und ich bin auch Verfechter davon, dass aufgrund der landwirtschaftlichen Lage, wie gesagt, oder der Nährstoffinhalte, da nicht unbedingt jetzt mehr die Qualität zu erwarten ist, wie es vielleicht vor 20 Jahren mal gewesen ist. Und das gilt aber auch für Obst oder für sämtliche anderen Formen von Gemüse. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wo das Gemüse herkommt und wie das Gemüse letztendlich angebaut bzw. geerntet wurde, ne? Bzw. wie es bedüngt wurde sozusagen, ne? Also wenn es Bio halt ist in irgendeiner Form. Und da wurden mit einwandfreien Mitteln gearbeitet, dann kann man davon ausgehen, dass der Nährstoffgehalt im Mikronährstoffanteil halt höher ist als von irgendeiner Industrieware. Ja, das ist so dieser Bereich Magnesiumzufuhr durch pflanzliche und tierische Produkte. Ja, Magnesium hat bestimmte Aufgaben im Körper. Und zwar ist Magnesium beteiligt an bis zu 600 verschiedenen enzymatischen Prozessen. Zwischen 300 und 600, sagt man in der Forschung. Und ist dann über 80 Stoffwechselvorgängen beteiligt. Also ohne Magnesium läuft im Körper gar nichts. Ja? Und es gibt Magnesiumangaben, wo man am Tag zwischen 200 und 400 Milligramm Magnesium sich versorgen soll. Also mit der Menge von 200 bis 400 Milligramm. Und je nach Bedarf, wenn ich viel trainiere, wenn ich viel Sport mache, viel muskuläre Belastung habe oder viel Stoffwechselbelastung habe, habe ich natürlich einen höheren Magnesiumbedarf. Und es gibt halt Leistungssportler, die bis zu 600 oder noch mehr Milligramm Magnesium am Tag noch supplementieren, noch zusätzlich obendrauf schießen zu ihrer sportartgerechten Ernährung, um dann einen optimalen Versorgungsgrad zu haben. Wenn Magnesiummangel im Körper entsteht, kann man sich vorstellen, dass es dadurch natürlich zu Stoffwechseldysfunktionen kommt, sowie auch zu enzymatischen Dysfunktionen. Ne? Also abgesehen davon, dass die Muskelfunktionsfähigkeit abnimmt, weil Magnesium einen hohen Stellenwert hat in der neuronalen Reizweiterleitung, also in der elektrischen Weiterleitung im Organismus, wenn man da letztendlich Mangel hat, dann ist da die muskuläre Funktionalität auch nicht mehr so gegeben und ist auch dementsprechend gefährdet. Und deswegen immer auf eine reichliche Magnesiumzufuhr am Tag achten, um das Muskelgewebe oder Muskelschädigung in dem Sinne vorzubeugen. Ja, wo befindet sich dann eigentlich Magnesium im Körper? Also Magnesium ist letztendlich 90% in den Zellen enthalten. Und da muss man wieder ein bisschen aufspalten, dass 60% des Magnesiums im Körper, was gespeichert ist, sich in den Knochen befindet und 40% in den Muskeln. Und ein Magnesiummangel kann man relativ schlecht letztendlich diagnostizieren, weil man muss sich vorstellen, wenn man quasi ein Blutbild macht und will seinen Magnesiumgehalt im Blut feststellen und man hat zu wenig Blutmagnesium, der Körper merkt das, dann baut er quasi das Magnesium aus dem Knochen in das Blut ein, damit dieses Verhältnis wieder stimmt. Plötzlich hat er aber weniger Magnesium im Knochen und somit ist der Knochenstoffwechsel auch schon wieder gestört. Der Blut oder der Muskelstoffwechsel funktioniert, so ist es richtig, der Muskelstoffwechsel funktioniert, aber der Knochenstoffwechsel ist gestört. Deswegen haben wir zwar in der muskulären Versorgung eine gute Magnesiumversorgung, aber im Knochen zu wenig. Deswegen ist es immer wichtig, den Gesamtmagnesiumanteil durch Fachärzte zu bestimmen, ob ich über meine normale Ernährung oder über meinen normalen Zustand jetzt momentan über einen Magnesiummangel halt verfüge. Das kann man nur über dieses Gesamtmagnesiumbild machen. Also das macht ein Facharzt Und da muss man mal mit dem Arzt seines Vertrauens sprechen. Nicht halt alleine nur mit dem Hausarzt, sondern vielleicht mit dem Urologen sprechen oder so. Oder mit irgendeinem guten, oder mit dem Internisten halt, ne? Der da in dem Bereich da einfach mal diesen Spiegel mal misst. Also 60% in der 60% im Knochen und 40% in der Muskulatur. Wichtig ist, dass Magnesium an den Reizweiterleitungen in der Muskulatur beteiligt ist, dass es relativ wichtig ist für die muskuläre Funktion, gerade im Sport, ob man nun Bodybuilding macht, Kraft-Dreikampf macht, ob man Ausdauersportler ist, ob man Tennisspieler ist, ob man Fußballspieler ist, ganz egal, man muss sich auf seine muskuläre Funktionalität verlassen und auf die Reizweiterleitung, auf die Ansteuerung. Und wenn da halt eine Unterversorgung ist mit Magnesium, dann hat man da Probleme, weil die Muskulatur einfach dann nicht mehr vernünftig angesteuert bzw. angetaktet wird und dann kann es zu heftigsten Verletzungen kommen. Bei einem Magnesiummangel kann es auch passieren, dass sich durch dieses mangelnde Magnesium psychische Störungen einstellen. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Also Psychosen und dergleichen oder depressive Verstimmungen können sich auswirken aufgrund von Magnesiummangel. Also das ist immer sehr, sehr entscheidend, dass man auch diese Komponenten einfach mal mit impliziert und mit reinbringt. Also man sieht, also Magnesium hat einen hohen Stellenwert im Organismus, nicht nur was die Physis angeht, sondern auch was psychologische Effekte angeht. Es ist auch die Position immer gegeben, was ich gerade im Eingang auch gesagt habe, dass alles im Körper im Wechselspiel passiert. Also man muss sich das nur vorstellen, ein Stoff wird zugeführt und es gibt einen anderen Stoff, der letztendlich mit dem Stoff was macht, damit der andere Endstoff letztendlich oder das Endprodukt daraus entsteht. Und so ist es auch bei der Verwertung von Mineralstoffen oder halt auch von Magnesium. Wenn jetzt ein Mensch, das brechen wir jetzt mal runter auf die Verdauung, Probleme hat, zum Beispiel mit dem Darm oder generell mit Darmentzündungen oder mit Resorption, mit Aufnahme oder mit Abgabe von Nährstoffen im Darm, wo letztendlich die Verdauung zum größten Teil passiert, ist ja ein ganz wichtiges Organ. Dann kann es dadurch entstehen, dass ein Ungleichgewicht im Körper, auch ein Nährstoffungleichgewicht im Körper entsteht und dadurch auch entzündliche Prozesse im Körper passieren und diese entzündlichen Prozesse sich letztendlich auch auf Sehnengewebe, auf Bandgewebe, auf Muskelgewebe und auf Knochengewebe, egal wo, letztendlich auswirken. Dann haben wir nicht eine funktionelle Störung an den Sehnenbändern und Knochen oder an den Muskeln durch beispielsweise Überbelastung oder durch Unterversorgung, sondern wir haben diese Störung, weil der Körper Stoffwechselprobleme hat, weil er höhere Entzündungswerte aufweist, weil die Verdauung bzw. die Resorption im Darm nicht mehr richtig funktioniert. Also wenn die Verdauung nicht vernünftig funktioniert, es da entzündliche Prozesse gibt, kann es natürlich auch keinen vernünftigen Austausch von Nährstoffen geben im Körper und somit kommt es zu erhöhten Entzündungswerten und diese Entzündungswerte können sich gerade bei Sportlern auch auf bestimmte Strukturen dann absetzen. Dann heißt es nicht, du hast zu viel trainiert oder du hast zu wenig trainiert. Nein, die Entzündungslage im Körper ist dann halt relativ alarmierend hoch und diese Entzündungen lagern sich dann quasi an den Strukturen ab, die natürlich hoch belastet werden, aber wo der Körper normalerweise wunderbar mit klarkommt. Wenn jemand permanent Fußschmerzen hat oder Knieschmerzen hat und kann sich das überhaupt nicht erklären, warum, dann muss das nicht unbedingt eine Überlastung an den Strukturen wegen der Struktur sein, sondern vielleicht hat er auch einen erhöhten Entzündungswert, weil die Resorption bzw. die Verdauung nicht richtig funktioniert. Und darauf ist ganz besonders stark darauf zu achten, dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält. Und da ist natürlich dann auch die Versorgung mit dem Magnesium, was so wichtige Aufgaben hat, dann unterversorgt. Und dann gibt es auch da Probleme. Und dann kann man in dem Sinne auch von Magnesiummangel sprechen. Nicht, weil man das jetzt zu wenig zugeführt hat, sondern einfach, weil man es nicht vernünftig verwertet und verdaut. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt gibt es ja unterschiedliche Formen von Magnesium. Also ich bin halt ein Fan von Magnesiumcitrat. Magnesiumcitrat hat eine hohe Bioverfügbarkeit. Es gibt andere Formen von Magnesium, Bicyclinat und dergleichen, Magnesiumcarbonat und sowas. Da muss man sich mal vorstellen, dass das Magnesium selbst als Bauteil quasi an dem quasi Citrat angedockt ist. Also man nimmt quasi Magnesiumcitrat zu, ein Teil der Tablette oder wenn man supplementiert, ist Magnesium und das andere ist Citrat, Zitronensäure. So, und dieses Magnesium wird dann im Körper, also das Magnesiumcitrat, wird dann im Körper, also das Magnesium alleine als Bauteil, wird im Körper getrennt und das Citrat schwimmt dann im Körper irgendwo anders rum und das Magnesium schwimmt auch im Körper rum und das erfüllt dann letztendlich seine Aufgaben. Und deswegen ist Citrat relativ gut zu verwerten, weil dieses Citrat selbst, also Magnesiumcitrat selbst, das Citrat also als Produkt, hat eine puffernde Wirkung. Wenn ein Sportler viel Milchsäure produziert, weil er eine hohe Muskelbelastung hat, ne? Also er übersäuert stark und so weiter. Und ich hatte mal einen Podcast gemacht über nitrosativen Stress. Das ist quasi das, wenn man viele freien Radikale hat im Körper, die freigesetzt werden bei erhöhter sportlicher Belastung und so weiter. Wenn der Körper letztendlich in der Struktur ein hohes Säurebild aufweist, dann wirkt dieses Citrat im Magnesiumcitrat als Baustein alleine puffernd. Und das macht sich dann der Sportler auch wieder zunutze. Ne? Also das Magnesium wird vom Citrat aufgespalten, das Magnesium schwimmt im Blut rum, versorgt die Muskulatur, versorgt die Enzyme, versorgt oder unterstützt Stoffwechselvorgänge. Und dieses Citrat kann man sich jetzt vereinfacht vorstellen, puffert sozusagen diese Milchsäure und sorgt dann für eine bessere Regeneration. Ne? Also regenerierende Prozesse durch Magnesiumcitrat ganz hoch zu bewerten. Ruhig einnehmen. Dann kann man überlegen, für einige, die zum Beispiel Verdauungsprobleme haben, wo dieses Magnesiumcitrat abführend wirkt. Also die haben dann echt Probleme. Wenn die zu viel Magnesiumcitrat genommen haben, dann geht es bei vielen richtig nach vorne. Dann haben die halt eine hohe Unverträglichkeit, was dieses Magnesiumcitrat angeht. Dann gibt es andere Formen von Magnesium, die man zuführen kann. Und zwar arbeitet dann letztendlich diese Verwertung von diesem Magnesium über den Proteinstoffwechsel. Und da muss man mal in der Apotheke oder mit dem Arzt mal sprechen, was die dann für Magnesiumbicyclinat zum Beispiel, das muss man mal mit dem Arzt einfach mal absprechen, dass er ihm da einfach mal weiterhilft und man sagt, pass auf, ich möchte gerne mit Magnesium supplementieren, aber welches Magnesium kann ich denn nehmen, was über den Eiweißstoffwechsel geht, weil das letztendlich nicht so eine hohe verdauliche Belastung hat, wie dieses Magnesiumcitrat zum Beispiel. Also wenn man Magnesiumcitrat mal 800 Milligramm auf einmal zuführt und dann mal eine Stunde wartet, dann kann es auch mal sein, dass man die liebe Seele nicht mehr ruhen lassen kann, sondern weil man dann richtig Probleme kriegen kann. Also das ist halt für die überempfindlichen Leute, die sagen, Magnesiumcitrat vertrage ich nicht oder mir wird schlecht davon. Die können dann über diese anderen Formen von Magnesium da so ein bisschen Abhilfe schaffen. Also ich persönlich würde mir ein gutes Magnesiumcitrat holen. Ich würde einfach mal zwischen 200 und 400 Milligramm am Tag supplementieren. Und das würde ich auch abends machen, weil Magnesium auch eine Eigenschaft hat, dass es so ein bisschen den Körper beruhigt, beziehungsweise die Psyche beruhigt und so ein bisschen für den Schlafrhythmus sorgt, weil es letztendlich den Schlafprozess mit einleiten kann. Es legt sich quasi aufs Nervengewebe und soll auch dementsprechend beruhigend und sedierend wirken. Also ich selber supplementiere Magnesiumcitrat auch. Ich habe damit auch verdaulich überhaupt keine Probleme und ich versuche das dann meistens gegen Abend einzunehmen, auch weil ich auf die ja auf die Supplementierung einfach schwöre, weil ich das einfach selber spüre. Wenn ich die einfach ein bisschen höher schiebe, die Magnesiumzufuhr, geht es mir einfach physisch besser, ich regeneriere besser und es ist einfach für mich merklich, dass ich davon profitiere. Ja, das ist so dieser Bereich Magnesium, ne? Also es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Formen von Magnesium und die gängigste Form für mich, was ich weiterempfehlen kann, ist halt Magnesiumcitrat. Dann ist dieses Magnesium in pflanzlicher und tierischer Nahrung enthalten. In den tierischen Nahrungsmitteln ist es besser aufzunehmen, weil weniger Begleitstoffe letztendlich mitgeliefert werden, die die Magnesiumaufnahme hemmen. Und die pflanzlichen Lieferanten, da kann man sich nicht mehr so 100% darauf verlassen, ob die auch die Ingredients haben, die draufstehen, über die Monokulturen bzw. über die Art der Düngung der Landwirtschaft, wie letztendlich die Produkte abgebaut werden. Und sie liefern letztendlich Begleitstoffe, die die Magnesiumaufnahmefähigkeit im Körper auch ein bisschen hemmen. Das muss jetzt sitzen. Dann für die Hard Facts, dass Magnesium zu 60% im Knochen sich befindet und 40% in der Muskulatur. Und dass quasi in dieser Verteilung des Magnesiums das Magnesium an zwischen 300 und 600 Stoffwechselvorgängen, enzymatischen Prozessen letztendlich mit beteiligt ist und dann über 80 verschiedenen Stoffwechselvorgängen. Ja, also das hat einen riesengroßen Stellenwert in der Gesundheit, in der Funktionalität der Muskulatur, in der Regeneration der Muskulatur. Und Magnesium hat Einfluss auf die psychische Entwicklung bzw. auf den psychischen Zustand des Menschen, kann dementsprechend auch positiven Einfluss auf depressive Verstimmungen, Psychosen oder härtere Dinge, die es da so wohl gibt, Einfluss nehmen. Dann das Magnesium selber trennt sich im Organismus vom Citrat. Das Citrat hat puffernde Wirkung und dämmt quasi die Milchsäure ein bisschen runter und dämmt halt bestimmte Säureprozesse ab, die auch der Regeneration schaden können. Und das Magnesium selber wird dann weitergeleitet an bestimmte Stoffwechselvorgänge, wofür das Magnesium dann quasi steht. Magnesium und Vitamin D gehören auch in Kooperation zueinander. Aber das eine sollte mit dem anderen nicht immer als Kombipräparat genommen werden, sondern das sollte man auch vom Arzt wieder bestimmen lassen. Habe ich eigentlich einen Vitamin D-Mangel oder habe ich einen Magnesiummangel? Nützt also nichts, wenn man jetzt zum Beispiel, weil das eine mit dem anderen in Wechselwirkung steht, dass man beides in reichhaltiger Form jetzt zuschiebt, weil zu viel Vitamin D, ne, wir wissen, Vitamin A, D, E und K sind fettlöslich, werden auch so ein bisschen über die Leber entgiftet, ist auch nicht immer positiv zu bewerten. Also wenn man da auf so ein Kombipräparat Wert legt, weil man ja weiß, dass Vitamin D mit Magnesium so ein bisschen in Zusammenhang steht, was die Aufnahme angeht oder was die Verwertung angeht, sollte man bestimmen, durch ein bestimmtes Blutbild habe ich irgendwo einen Mangel. Das ist dementsprechend immer wichtig. Und den Magnesium, Anteil im Körper oder im Blut kann man quasi nur durch das Gesamtmagnesium bestimmen. Ne? Weil man, wie gesagt, darauf gucken muss, wenn der Körper im Muskel oder wenn der Körper quasi spürt, dass er im Muskel zu wenig Magnesium hat, dann zieht er das Magnesium aus den Knochen raus, lagert das in die Muskulatur ein und das ist dann wieder negativ für den Knochenstoffwechsel. Deswegen ist das Gesamtmagnesium wichtig. Magnesiummangel, wenn man das selber einfach mal so spüren möchte, um mal zum Schluss darauf einzugehen, ist einfach in der erhöhten Abgeschlagenheit, mangelnde Regeneration, ständiger Muskelkater, muskuläre Funktionsfähigkeit, schon bei den geringsten muskulären Belastungen einen hohen Pump zu haben oder einen hohen Muskeltonus dadurch zu erzielen. Können Anzeichen sein für Magnesiummangel. Und viele sprechen ja dann nochmal auch auf Krämpfe an. Natürlich hat Magnesium bei Krämpfen hohen Einfluss. Aber es ist dementsprechend auch wichtig, dass man auf andere Faktoren achtet. Also ein Krampf entsteht nicht immer nur, weil Magnesiummangel herrscht. Das ist Quatsch. Das ist quasi nicht die Diagnose jetzt für Magnesiummangel, sondern ein Krampf hat verschiedene Komponenten. Mangelnde Ansteuerung, mangelnde Reizweiterleitung. Ist das eine neue Übung? Wird die Muskulatur neu angesteuert? Muss die erstmal die Ansteuerung lernen? Muss sie diese koordinativen Ansteuerungsneuronen erstmal richtig einsortieren? Das hat alles was mit Krämpfen auch zu tun. Und dann auch mit mangelnder Flüssigkeit. Also wenn der Körper quasi im Sommer quasi wenig Flüssigkeit bekommt und das Blut quasi dadurch eindickt und auch die Muskelfilamente verkleben durch mangels an Flüssigkeit, mangelnder Durchblutung sozusagen, dann kommt es auch relativ stark zu Krämpfen. Also oftmals reicht es schon, wenn man einfach einen Liter mehr Flüssigkeit trinkt. Und Auf die Flüssigkeit kommt es auch oftmals darauf an, gerade im Sommer, wenn man ein hohes Durstgefühl hat, dann ist es wichtig, dass man mineralstoffreich trinkt. Ansonsten schwemmt man immer mehr Mineralstoffe aus und arbeitet dann quasi auch gegen sich selbst. Ne? Also wenn man jetzt quasi draußen ist und man trainiert viel oder im Studio trainiert viel, man schwitzt und schwitzt und trinkt am Tag 4 bis 5 Liter und führt sich 4 bis 5 Liter totes Wasser rein, also quasi mineralstoffarmes Wasser, und isst parallel noch nicht ganz so nährstoffreich, sage ich mal, was Mikronährstoffe angeht oder auch Spurenelemente angeht, nicht nur auf die Makros achtet, sondern auf die Mikros, dann läuft man Gefahr, eine Mineralstoffunterversorgung zu kriegen und dann hat man ein richtiges Problem. Also ich würde immer gerade im Sommer darauf achten, auch auf eine vernünftige Supplementierung. Auch wer viel in die Sauna geht und so weiter, verliert unheimlich viel Mineralstoffe. Da ist es wichtig, halt verdünnte Obstsäfte zuzuführen, nicht als Durstlöscher, sondern einfach nur als Mineralstofflieferant, um da vernünftig wieder abgedeckt zu sein. Ja, soviel zum Thema Magnesium. Ne, und wenn man, wie gesagt, noch Fragen hat, das ist jetzt so ein kleiner Einblick. Also die in Anführungsstrichen groben Züge habe ich jetzt mal angeschnitten, die man jetzt mal sich reinziehen kann beim Joggen oder auf dem Stepper oder so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Wenn nicht, man kann sich 2-3 Mal anhören. Und wenn man sich ein bisschen reindenkt in die Materie, dann kriegt man da auch eigentlich einen ganz coolen Einblick. Also Magnesium ist schon ein super geiler Stoff, ist total billig zu bekommen und gibt es auch in, wie gesagt, in Kapsel- oder in Pulverform beim Apotheker oder in der Drogerie eures Vertrauens. Und hinein in den Otto. Versucht es einfach mal damit. Übertreibt es nicht, testet es aus. Also einen groben Schaden damit macht ihr nicht. Ganz im Gegenteil, wer viel trainiert, der wird davon profitieren. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche. Bleibt stabil, bleibt sauber und bleibt frei von zu vielen negativen Gedanken und haut richtig rein. Und ich denke mal, nächste Woche zauberer wieder ein bisschen. Es grüßt euch SD aus DZS. Macht's gut, ciao. So, jetzt ist wieder soweit. Freitagnachmittag. Es ist der, oh Gott, 30. April. Morgen ist 1. Mai. Morgen ist Feiertag und der Arbeitnehmer feiert morgen den Feiertag nicht ganz so, weil der Feiertag ist ein Samstag, aber egal. Wir haben ja momentan immer noch ein bisschen Feiertag hier. So, viele Grüße aus dem TZ-Satz-Helden. Wir machen wieder so ein bisschen Content, so ein bisschen Inhalt. Letztes Mal haben wir so ein bisschen über so ein bisschen Real Talk gemacht. Heute gibt es wieder so ein paar Informationen, Hard Facts sozusagen für die Interessierten, die drauf Bock haben. Hören weiterhin zu. Für diejenigen, die das nicht so interessiert, die hören weg oder machen aus. Je nachdem, wir versuchen heute mal so ein bisschen Inhalt zu bringen hier aus dem Sportzentrum der mittelkleinen Ortschaft Fleckens Salz der Helden mit knapp 2000 Einwohnern mittlerweile. Ja, idyllisch gelegen. Jetzt mittlerweile fängt auch wieder die Natur an und wird grün. Rund ums Studio wird es grün. Pflegearbeiten sind vorgestern wieder gemacht worden. Laubbläser ging wieder scharf. Hecke haben wir schon leicht angeschnitten. So ganz leicht nur, ist ja momentan nicht erlaubt. Deswegen nur ganz fisselig so ein bisschen was weggemacht, dass man durchgehen konnte. Lassen wir erstmal ein bisschen sprießen. Aber jetzt fängt das Ganze an und kriegt ein freundliches Gesicht. Und wird langsam auch wieder ein bisschen nach außen hin attraktiver. Ja, wir sind gerade so ein bisschen am Außenwerbung oder an Produktinformationsplanung dran und hat da so 2-3 Konzepte, die jetzt noch kommen werden. Das Schild wird erneuert draußen, ein Schild ist ja schon neu gekommen und so ein paar Kleinigkeiten werden jetzt weiterhin zur Studioerhaltungspflege getätigt. Ja, weitere Planungen, wie gesagt, es wird einen weiteren Icon geben auf der Website. Der nennt sich Training und Motorrad. So wie kann ich jetzt schon sagen. Ich habe das letzte Mal schon grob angeschnitten. Und das wird eine Kategorie werden auf der Website www.tz-erzählen.de. Ab und zu mal drauf gehen. Vielleicht wird er irgendwann in Zukunft dann hochgeladen. Wir sind gerade am Zusammenbauen von den Inhalten. Dreht es sich letztendlich um die Wichtigkeit von Motorradfahrern. dass sie das Thema Fitness nicht außer Acht lassen sollen, jetzt gerade wo die Saison wieder losgeht. Ich hatte nämlich ein anstrengendes Erlebnis auf der Straße mit einem Motorradfahrer, der an mir vorbeifuhr und wollte da so ein bisschen Stoff machen und bin dann hinter ihm auch ein bisschen hinterhergefahren und wir sind dann schön so ein bisschen über, regelkonform natürlich, über die Landstraßen gebügelt. Das war lustig und bis dann zu einer Situation kam, wo er selber sich so ein bisschen nicht unterschätzt hat, aber wo ihm selber was zu widerfahren ist, also wieder überlebt, alles gut, ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen, es hätte aber auch schlimmer kommen können. Na gut, aufgrund dessen habe ich dann einfach den Schuss gefasst, hatte ich ja schon länger mal vor, sowas in der Art zu machen, aber die Motorradfahrer ein bisschen näher ins Augenlicht zu nehmen, da ich ja selber auch schon über 20 Jahre Motorrad fahre und es nicht für unwichtig halte, mit einer fitten Physis sich auf ein 170 PS Motorrad zu setzen, wenn man das auch ab und zu mal richtig ausreizt. Sollte man also sich darauf vorbereiten, weil es kann alles im Leben mal einsetzen und Schrecksekunden können passieren. Und das war für ihn so eine Art Schrecksekunde und ja, für mich eigentlich auch, aber wir haben es gut vom Eis gekriegt. So viel dazu. Also wie gesagt, Training und Motorrad wird eine kleine Kategorie auf der Website werden, wo wir hier im Studio dann zukünftig auch weiterhin für Motorradfahrer Trainings anbieten, dass solche Sachen nahezu nicht passieren. Das wird kommen. Ja, dann, was noch neu gekommen, was haben wir gemacht? Ja, wir haben eine TZS StaffTech Playlist gemacht bei Spotify. Ich packe da immer wieder neue Musik drauf, also die, ich weiß nicht, die hat momentan, glaube ich, 360 Lieder oder so, 360 Songs, die aus meiner Lebenskarriere da sich angesammelt haben, wo auch jede Woche immer wieder neue Songs dazukommen, die ich unwillkürlich mal drauf packe. Ich habe hier also eine ellenlange Liste und alle 3, 4, 5 Tage oder alle 2 Tage haue ich mal wieder 4, 5 Stück drauf. Also es ist immer wieder ein Überraschungspaket. Und diejenigen, die halt ein bisschen härtere Gangart wollen und die ein bisschen Motivation brauchen, hören sich mal diese Liste an oder drücken einfach mal auf Shuffle und da kommen schon ein paar Bretter, die einen so ein bisschen quasi den Wind in die Segel blasen, um sich aufzuraffen in dieser doch so schweren Zeit, einfach mal ein bisschen Dampf abzulassen und zu trainieren, egal wo, egal wie, egal wann. Ja, TZS, StaffTech auf Spotify, einfach mal gucken und für die, die Bock haben, einfach mal reinhören. Ja, worum geht's jetzt? Also heute geht's darum, mit dem provokativen Titel Wer feucht bleibt, bleibt geschmeidig. Worauf will ich da hinaus? Das ist die große Frage. Also es ist jetzt nichts Unsittliches, sondern es ist, geht hier um die Situation, wie versorge ich am besten meinen Körper mit Flüssigkeit und was hat Flüssigkeit für einen Stellenwert, um gut durch die Trainings zu kommen, um gut zu regenerieren, um verletzungsfrei zu bleiben und um nahezu, wenn es darum geht, dass man zu trocken läuft, schmerzfrei im Bewegungsapparat zu sein. Also im Bereich Muskel, Sehnen, Bandapparat. Wie hoch ist da die Wichtigkeit der Flüssigkeit bzw. der Flüssigkeitseinlagerung? Ja, und kommen wir mal auf den Punkt, auf die genaue Zielgruppe. Also die genaue Zielgruppe für heute ist eigentlich nicht mehr die breite Masse, sondern ich versuche mich jetzt schon so ein bisschen auf diejenigen zu konzentrieren, die schon in einer Diät sind oder fortschreitend in einer Diät sind und parallel zu der Diät regelmäßig 2 bis 3 Mal die Woche intensives Krafttraining machen, auch noch laufen gehen. Also die letztendlich in einer negativen Energiebilanz sind. Kohlenhydrat reduziert essen, Fett reduziert essen, proteinreich essen, Vitamin- und mineralstoffreich essen. So würde ich es auslegen. Also Kohlenhydrat angepasst, Fett angepasst natürlich als Hauptenergieträger. Eiweiß sowieso, gehe ich bei jeder Diät von aus, dass das relativ hoch ist. Und die Mikro- und Makronährstoffe ebenso in puncto Gemüse und so weiter. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Also wir sprechen jetzt letztendlich von einer erheblichen Reduktion der Kohlenhydrate oder Anpassung der Kohlenhydrate und der Fette. Also diejenigen, die jetzt schon 6, 7, 8, 9 Kilo abgenommen haben und schon gut was sehen an ihrem Körper und auch schon die Bauchmuskulatur und sowas freigelegt haben und dergleichen und da schon merken, okay, der Körperfettanteil ist schon relativ weit unten, für die ist das heute richtig interessant. Für die anderen, die das mal, anvisieren wollen, können sich es einfach mal anhören, um so ein bisschen mal zu wissen, wie kriegt man sowas hin oder worauf steuere ich letztendlich zu. Also es geht jetzt nicht darum, nur 4-5 Kilo mal so abzunehmen, sondern für diejenigen, die sich wirklich fordern, leistungsorientiert arbeiten, auch in der Lockdown-Zeit jetzt Mittel und Wege gefunden haben, 6 bis 8 Stunden die Woche mindestens zu trainieren, also schon das Hauptaugenmerk in ihrer Freizeit auf Training legen und alles andere hinten anstellen. Solche gibt es halt, solche Leute. Und dafür soll heutzutage das jetzige Hörspiel von heute so ein bisschen gelten. Nebenbei spiele ich hier gerade so ein bisschen mit Enges rum, hier der nagt gerade an meiner Hand rum, versucht die gerade durchzubeißen. Aber naja, Enges, nachher gehen wir eine Runde laufen, ne? Er ist hier schon wieder gut drauf und chillt hier neben mir ab. Gut, manchmal wünschte man könnte das sehen hier, wie er hier so liegt und hier mit mir rumkalbert, wenn ich hier sowas mache. Dann ist er immer ganz erwartungsvoll und fragt immer, warum spreche ich hier in diese Kiste rein? Geht doch lieber mit mir raus. Und so ist er halt, ne? So sind sie halt. Okay, punkto Zielgruppe. Also ich persönlich kann das jetzt aus meiner Situation so sagen, weil diejenigen, die jetzt schon in einem Stadium sind, wo sie relativ viel Körperfett verloren haben oder Wasser verloren haben und mittlerweile merken, dass es morgens schwieriger wird, wenn man aufsteht, dass man längere Anlaufzeiten braucht, dass man plötzlich merkt, man regeneriert nicht mehr ganz so gut durch, man ist müde, abgeschlafft und der Bewegungsapparat ist ein bisschen schwergängiger und man hat irgendwann das Gefühl, auch im Training, dass es dauert, dass man länger braucht, um richtig reinzukommen. Nicht jetzt vom Kopf, sondern einfach von dem Bewegungsapparat her. Dass die ersten Wiederholungen, die man macht, oder die ersten Läufe, die man macht, relativ schwergängig sind und es einfach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten länger dauert, bis man im Training drin ist, kann damit zusammenhängen, dass der Körper nicht mehr so viel Flüssigkeit einlagert, beziehungsweise so viel Flüssigkeit hält. Jetzt gibt es zwei Orte, wo der Körper Flüssigkeit hält. Einmal unterhalb der Haut direkt und einmal intramuskulär und in den Sehnen und Bandgefügen und in den Gelenkgefügen. Wenn wir an einem Stadium angekommen sind, wo die Gewichtsreduktion oder der Körperfettanteil so tief ist, wir sprechen jetzt von unter 10% oder knapp um die 10% und alles, was 10% abwärts geht, so 11,5 vielleicht auch noch mit dazu, aber alles, was in dem Bereich sich befindet, bei einer relativ hohen Muskelmasse, für die das natural halt machen, gelten halt jetzt bestimmte Grundsätze, wo man darauf achten sollte, damit man seinen Körper ausreichend hydriert hält, also mit Flüssigkeit versorgt hält. Wenn jemand Gewicht abgenommen hat und Kohlenhydrat und Fett reduziert gegessen hat, hat er alleine schon durch diese Kohlenhydrat- und Fettreduktion nicht mehr so viele Möglichkeiten, Wasser einzulagern, gerade was die Kohlenhydrate angeht, weil Kohlenhydrate sind hygroskopisch und Kohlenhydrate lagern letztendlich im Körper Flüssigkeit ein. Wenn man jetzt 6, 7, 8, 9 Kilo mehr hat als über dem, sag ich mal, in Anführungsstrichen Wettkampfgewicht oder Topgewicht oder auch 10 Kilo, dann hat man diese Probleme nicht, weil der Körper ausreichend mit Nährstoffen einlagernd versorgt ist und somit auch mit ausreichend Flüssigkeit versorgt ist. Also diejenigen, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, haben somit auch weniger muskuläre Schmerzen bzw. muskuläre Anlaufprobleme, weil einfach die Feuchtigkeit intramuskulär besser gegeben ist. Und darum geht es jetzt. Es geht nicht um die Feuchtigkeit unterhalb der Haut. Dieses Wasser ist eher belastend für den Stoffwechsel. Es geht eigentlich mehr um die Feuchtigkeit intramuskulär und wie man das hinkriegt. Ich selber habe das auch an mir selbst gemerkt, also wenn ich mal aus meiner Person mal so ein bisschen sprechen kann, also ich halte mich halt an wissenschaftlichen Studien oder an belegte Studien, nicht die widerlegt sind, da halte ich mich auch manchmal dran, dass ich Sachen wieder revidiere auch für mich, aber halte mich da schon an wissenschaftliche Ausarbeitung, was Trainingslehre angeht und was Ernährung und so weiter angeht und versuche das auf meine eigene Position dann zu übertragen. Und ich selber habe genau die Erfahrung gemacht, wie sie halt in der Wissenschaft steht. Wenn du halt Gewicht verlierst, beziehungsweise Wasser abwirfst, dann wird das ein schwergängiger. Und das war bei mir auch so. Also mein Ausgangsgewicht, da wo ich jetzt mit gestartet habe, das war letztes Jahr im Ende September, da habe ich mal so ein Experiment gestartet. Da bin ich so knapp auf 110 Kilo hochgegangen. Ich bin 1,97 Meter, 1,96 Meter, 8 groß ungefähr. Und bin auf 110 Kilo Ausgangsgewicht hochgegangen. Und für mich war der Maßstab, dass ich die oberen zwei Bauchmuskelkompartimente, wenn ich Durchspanne, halt noch sehe bzw. erkenne. Das war für mich der Punkt, wenn das komplett verschwindet oder sich verwässert, dann mache ich einen Cut, höre auf damit, also mit dem Gewicht draufpacken. Das war für mich so der Ausgangspunkt. Und dass ich nur ausreichend Ausdauerleistung bringe und locker noch 5 Kilometer durchlaufe. Das waren so meine Limits, die ich mir persönlich gesetzt habe. Ja, und dann habe ich einfach versucht, meine Kraftwerte mal zu messen. Und dann war ich dann halt so in den letzten immer weit über 200 Kreuzheben, so mit 130 Kilo, 6-7 Wiederholungen Latziehen gemacht oder 8 Wiederholungen, 150 Kilo Max Tiba-Rudern vorgebeugt. Also schon ungedopt, sage ich mal, ganz gute Kraftwerte gehabt, ohne dass ich jetzt muskuläre Probleme dadurch groß hatte oder lange brauchte, um ins Training reinzukommen. Also das waren halt schon ganz gute Lasten, die man da bewegt hat. Das war für mich wichtig. Wann bricht sozusagen der Punkt, dass man zu fett wird oder zu viel Wasser zieht, dass es irgendwie einem selber auch schon unangenehm ist. Da sollte man dann auf jeden Fall vorher schon weiten Cut machen, weil das letztendlich nur belastend ist vom Körper. Und das waren bei mir so die Grenzen, so zwischen knapp 110 Kilo. Und dann wollte ich einfach mal runtergehen und wollte gucken, wie weit ich hauptsächlich Wasser abwerfe, bis es dann zu einem Punkt kommt, wo ich auch vom Leistungsabfall sprechen kann. Ja, und dann bin ich dann sukzessive runter, Kohlenhydrate angepasst, das Eiweiß hochgehalten, die Fette letztendlich ein bisschen angepasst, das Ausdauertraining gar nicht groß verändert, die Trainingsmethodik habe ich dann halt verändert, da komme ich gleich noch zu, warum das so war, dass ich das gemacht habe, und bin dann sukzessive runtergegangen, so auf 103 ungefähr. Das sind jetzt so, ist so mein Gewicht, wo ich zwischen 102 und 104 Kilo, also sagen wir mal so knapp 8 Kilo abgeworfen. Und parallel dazu habe ich immer diese Krafttests gemacht. Und jetzt habe ich dadurch einfach auch gespürt, dass dadurch einfach gut die Struktur in der Körpermitte sich wieder stark verbessert hat. Und ich dadurch halt, wo man die Bauchmuskulatur halt freier, viel freier sieht und so, dass muskulär sich viel mehr abzeichnet, die Schultern besser, sage ich mal so, im Detail so ein bisschen rauskommen, weil man einfach ja, Wasser halt verliert und auch dementsprechend Körperfett abbaut. Aber trotzdem, für mich entscheidend war die Leistung, und die hat sich angepasst jetzt über diesen langen Zeitraum nicht groß verändert. Also ich bringe immer noch halt die nahezu fast identischen Kraftwerte zu der Ausgangssituation bei 8 Kilo weniger Körpergewicht. Ja, noch eine verbesserte Ausdauerleistung. Also ich habe durch den Verlust des Körperwassers auch dadurch viel bessere Ausdauerleistung, auch in den Supersätzen. Und man spürt das einfach, dass man da belastbarer ist. Das Einzige, was sich halt dann verändert hat und was ich explizit jetzt dadurch auch wieder verbessert habe, durch die jeweilige Maßnahme, die ich dann gemacht habe, war das Reinkommen ins Training. Es hat viel länger gedauert, bis ich im Training drin war. Ich brauchte viel mehr Aufwärmsätze, weil die Muskulatur anfangs des Trainings einfach wehgetan hat. Und sie hat angefangen, mehr Schmerzen zu verursachen. Sie war verspannter, ich war einfach verklebter von denen. Ich habe das gemerkt, ich war von der Beweglichkeit nicht mehr ganz so smooth drin im Training wie sonst. Also ich habe immer so 10 Minuten länger gebraucht für das Training. Und habe auch dann irgendwann für mich selber auch direkt auch rausgefunden, dass es einfach an der Hydration lag. Dass ich einfach ein bisschen was tun musste, um intramuskulär mehr Wasser einzulagern. Das habe ich jetzt in Form von Kreatin und Magnesiumcitrat gemacht, habe beides erhöht, beziehungsweise mit dem Kreatin mal angefangen. Und das Magnesiumcitrat, da bin ich auf knapp 800 Milligramm hochgegangen. Das Ganze dreimal am Tag. Und habe die Kohlenhydrate noch ein bisschen mehr angepasst. Habe die noch ein bisschen höher gesetzt. Und schwupps, hatte ich auch maximal nur 800 Gramm oder ein Kilo ungefähr im Schnitt mehr drauf. Aber wieder von der Beweglichkeit viel besser, viel bessere Regeneration, weniger muskuläre Schmerzen. Und das ist so ein Geheimtipp, den ich halt vielen sagen kann, wenn ihr in diesem Stadium seid, dass ihr vom Körperfettanteil, so wie ich es momentan so bin, so um die 10%, dann wird es schon schwergängiger, und das sind dann oftmals auch die Gründe, warum ganz hagere Leute auch, die draußen laufen gehen, joggen gehen oder sowas, die jetzt nicht so viel Muskulatur haben, aber trotzdem sehr schlank sind und ihre Muskulatur halt anders intensitätsmäßig belasten, Muskelschmerzen haben, weil die einfach nicht richtig hydriert sind. Deswegen auch für Ausdauerleute. Kreatin ist einfach ein Supplement, ein Ergänzungsmittel, relativ preisgünstig. Und es hat die Vorteile, dass die Muskulatur hydriert und dadurch dafür sorgt, dass das Wasser sich in der Muskulatur sammelt und die Muskulatur dadurch geschmeidig wird. Das ist auch der Grund, warum ich das tue. Andere nehmen Kreatin aufgrund der Kraftzuwächse, die dadurch entstehen sollen, oder Muskelzuwachs oder so. Ich sehe das mehr als Gesundheitssupplement. Deswegen habe ich es früher auch nie befürwortet. Ne? Weil der Punkt war, wenn Leute Kreatin genommen haben, haben sie auf andere Sachen nicht mehr geachtet. Haben gesagt, oh, ich habe davon 4-5 Kilo zugenommen, Masse draufgepackt. Und das ist immer das Problem gewesen, weil die Kreatinpräparate früher auch, was heißt noch gar nicht so lange her, viel mit Einfachzuckern versetzt waren. Weil es hieß, dass der Einfachzucker im Kreatin das Einzige ist, was das Kreatin letztendlich in den Muskel bringt, durch den Insulinausstoß des Körpers. Und dadurch haben sie natürlich pro Portion Kreatin auch gleichzeitig noch 120 Kalorien Zucker mit aufgenommen. Und dadurch bist du natürlich fett geworden. Ne? Also die Gewichtszunahme lag nicht unbedingt an dem Wasser, was du intramuskulär ziehst, sondern was du direkt im Körper einlagerst durch die erhöhte Energiebilanz wieder. Also wenn man von Kreatin zunimmt, dann kann das passieren. Und wenn man das sauber einnimmt und sauber seine Ernährung trotzdem darauf anpasst, nicht zu kohlenhydratreich, nicht zu fetthaltig, viel auf Gewürze, so ein bisschen achten, Glutamat und solche wasseranziehenden Geschichten, die Wasser unter die Haut ziehen, ein bisschen anpassen, dann wird man auch vom Kreatin nicht groß zunehmen. Aber man wird einfach merken, dass die Muskulatur voller wird und dadurch geschützter wird. Und das ist der einzige Grund, warum ich dieses Kreatin in Monohydratkultur empfehlen würde für diejenigen, die Muskelschmerzen haben, die an einem Punkt angekommen sind, wo sie sehr, sehr schlank sind und die trotzdem Leistung abrufen. Ob es nun Marathonläufer sind, Radfahrer sind, Sprinter sind, Bodybuilder sind, Kraft-Dreikämpfer sind, egal was, alle, die irgendwie sich oftmals sportlich in der Woche betätigen und da irgendwelche Anlaufschwierigkeiten haben in der Muskulatur, Magnesiumcitrat und Kreatin in Kombination sind perfekte Feuchtigkeitsspender für die Muskulatur. So auch dieses Magnesiumcitrat ist ähnlich hygroskopisch, das lässt ähnlich Wasser in die Muskulatur einlaufen und damit hydriert sich die Muskulatur zusätzlich. Deswegen ist die Kombination aus beiden eigentlich die perfekte Lösung. Die Dosierung ist so für die Nicht-Sportler oder für diejenigen, die einfach damit ein bisschen supplementieren wollen, bis zu 1 bis 2 Gramm, je nach Muskelmasse, kann man da ein bisschen höher gehen, bis zu 4 bis 5 Gramm, wenn Leute richtig schwer intensiv trainieren und auch eine gute Muskulatur haben. Und die Haupteinnahmezeit würde ich nehmen direkt nach dem Sport, weil da die Resorption am höchsten ist des Körpers, also der will da am meisten haben. Aber wenn man halt morgens einen Tag startet mit einer gewissen Kreatinmenge, ist es auch nicht schlimm, Hauptsache man nimmt dieses Kreatin und das Magnesiumcitrat einfach zu. Magnesiumcitrat mehr abends nehmen, weil es den Körper so ein bisschen beruhigt, hatte ich auch schon mal im Podcast drüber gemacht, weil es so ein bisschen die Nerven auch beruhigt und somit auch ein bisschen sediert wirkt, also runterfahren wird, deswegen nehmen viele gerne auch Magnesium abends vorm Schlafen gehen. Wichtig ist, dass man das einmal am Tag mindestens zuführt und den Spiegel langsam aufbaut. Also wie gesagt, Kreatin jetzt nicht unter dem Aspekt Muskulatur und ich will aufbauen und so. Ich würde es in diesen Gesundheitsdeck mit reinpacken, würde es dann nehmen, wenn ich körperlich in einer Position bin, dass ich merke, ich habe relativ wenig Körperwasser drin, weil ich meine Ernährung schon gut angepasst habe. Ich bin gut schlank geworden, gut in Shape, sage ich mal, gut im Saft und habe einfach Probleme so ein bisschen, kann das schon einiges rausnehmen. Ja, was ist Kreatin nochmal? Also kurz anreißen jetzt, was Kreatin letztendlich ist. Also wir haben einen Energiestoffwechsel. Der Energiestoffwechsel findet in der Muskulatur hauptsächlich statt. Und die ersten Muskelkontraktionen werden durch das Adenin-Triphosphat letztendlich bereitgestellt. Das Adenin-Triphosphat, das ist ein Stoff, der sich in der Muskelzelle befindet, der für die ersten Muskelkontraktionen, die ich tue, wenn ich jetzt zum Beispiel schnell eine Treppe hochlaufe oder einen Sprint mache oder sowas, aber auch im Krafttraining, wenn ich das Gewicht die ersten 10 Male kontrahierend hochhebe, dann wird das letztendlich zur Energiegewinnung benutzt. Und dadurch kann ich das Gewicht bewegen. Danach geht das dann immer weiter in den Kohlenhydratstoffwechsel und irgendwann geht es in den Fettstoffwechsel rein, obwohl von Anfang an der Fettstoffwechsel immer schon mitläuft. Also wenn ich mich bewege und bin in einer negativen Energiebilanz, dann fängt der Körper immer schon unterschwellig an, mit Fett zu verbrennen. Früher hat man das gedacht, dass es anders wäre, dass der Fettstoffwechsel erst nach 20 Minuten einsetzt. Der wird zwar intensiver mit der Belastung, auch was energetisch angeht, je nachdem, was man im Magen hat, aber er fängt in den ersten Wiederholungen eigentlich schon an und springt mit an und wird dann zunehmend verstärkt. Ja, und das Adenin-Triphosphat, gerade für Schnellkraftsportler oder für Sprinter oder so weiter, hat die Fähigkeit, dieses Kreatin ein Phosphat dem Körper abzugeben, letztendlich aus dem Adenin-Triphosphat, was der Körper in der Zelle hat, wo er letztendlich Energie raus quasi gewinnt, wird Adenin-Diphosphat. Und dieses Kreatin, was man zuführt, jeden Tag, beispielsweise zwischen 2 und 5 Gramm, sagen wir mal, baut der Körper einen Spiegel auf. Nach 4 Wochen hat er diesen Spiegel erreicht, dass der Spiegel dann am höchsten ist, wenn man jeden Tag einnimmt. Und dann kann der Körper quasi seine Energiespeicher intramuskulär erhöhen. Und dadurch hat man dann eine höhere Kraftleistung. Und man kann eine höhere Kraftleistung letztendlich erzielen, weil man einfach energetisch mehr drin hat, mehr Sprit im Tank hat. So kann man sich das überlegen. Und dieses Kreatin letztendlich schützt so ein bisschen die Energiespeicher und stellt letztendlich eine bessere Energieversorgung in der Muskelzelle dar. Dadurch sind härtere Trainings möglich, bessere Regeneration möglich und auch bessere muskuläre Entwicklung. Aber wie gesagt, ich persönlich selber hatte vor dem Kreatin genauso viel Dampf wie nach dem Kreatin. Was ich vom Kreatin halt rausgezogen habe, vielleicht ist es auch so eine mentale Sache, wie ich mich darauf einstelle, ist einfach, dass ich merke, die Muskulatur dadurch ist halt voller, beziehungsweise bin ich vom Körpergewicht ganz minimal hochgegangen, aber ich spüre einfach, dass ich das als Ergänzungsmittel zuführe und dadurch einfach muskulär gesünder bin. Ich habe weniger Anlaufschwierigkeiten und weniger Warmmachphasen. Es dauert nicht mehr ganz so lange, bis ich richtig warm bin. Und das habe ich der Hydration der Muskulatur zugute getragen. Ja, das ist das. Ja, und so viel zum Thema Bereitstellung von diesem Kreatin, was auf die Kraftleistung letztendlich sich auswirken soll. Und Kreatin, der Körper kann auch Kreatin selber herstellen. Und zwar aus 3 verschiedenen Aminosäuren. Aminosäuren sind ja die kleinsten Bausteine der Eiweiße. Und da gehört zu Glycin, Arginin und Methionin. Das sind so 3 Aminosäuren, wo der Körper aus der Nahrung Kreatin aufbaut. Aber wenn man sich jetzt halt fleischlos ernährt oder fleischarm ernährt, wo Kreatin dann hauptsächlich drin ist, dann muss der Körper ja regelmäßig aus der veganen oder vegetarischen Ernährung sich aus diesen Proteinen, aus den Aminosäuren letztendlich dieses Kreatin, was ja lebenswichtig ist, halt aufbauen. Und wenn man jetzt als Vegetarier oder als Veganer kein Kreatin nimmt und intensive muskuläre Arbeit leistet und dann so ein bisschen Probleme hat mit der Muskulatur auch, dann kann es daran liegen, dass der Körper einfach zu wenig Kreatinversorgung hat, weil man ja kein Fleisch isst. Deswegen muss er quasi die Eiweiße aus der Nahrung, aus der vegetarischen oder veganen Nahrung halt nutzen, um Kreatin aufzubauen. Aber diese Stellschraube kann man halt umgehen, indem man Kreatin supplementiert oder ergänzt. Und dadurch kann der Körper die Eiweiße dann letztendlich für die eigentliche Muskelversorgung benutzen. Dann hat man quasi keine Verschwendung des Proteins und muss das ein bisschen abwägen. Deswegen, also es sind so ein paar Stellschrauben, die sind nicht ganz uninteressant. Also für Veganer und für Vegetarier, die permanent viel Sport machen, ist eine Kreatinsupplementierung essentiell, nicht, also wichtig, wenn sie halt optimale muskuläre Versorgung haben möchten. Dann würde ich das schon empfehlen, das zu tun. Wie gesagt, weil Kreatin als Reinstoff hauptsächlich im Fleisch vorhanden ist und dadurch der Körper bei normalen Menschen ausreichend mit Kreatin versorgt ist. Aber wie gesagt, wenn ich mich in einer Wettkampfsituation befinde oder in einer Vorbereitungssituation oder jetzt für die Zielgruppe, die ich gerade anspreche, die einfach sagen wollen, pass auf, da ist ein Fotoshoot oder da ist irgendwas, da will ich gut aussehen. Und ich bin schon in einer Phase, wo ich mit dem Körperfettanteil relativ tief bin und ich bin schon gut von der Muskulatur, weil ich viel Training mache und ich merke, ich habe momentan ein bisschen Probleme. Die sollten halt eine Stufe weiterdenken. Und den würde ich das dann ja in der Form einfach mal empfehlen, das so zu machen. Ne? Ja, das ist so dieses Prozedere Kreatin. Wie gesagt, beim Magnesium, da bin ich ja sowieso Fan von, das schwimmt immer unterschwellig ein bisschen mit, ist natürlich in ausreichend Seefisch enthalten und in ausreichend Nüssen. Nur wenn ich so viel Seefisch esse und oder fettigen Fisch esse und so viel Nüsse esse, um das letztendlich meinen Magnesiumbedarf ständig zu decken, dann führe ich natürlich auch viel Fette zu und diese Fette sind natürlich auch wieder in meiner Energiebilanz mit zu berücksichtigen. Deswegen auch da, diese beiden Dinge sind vielleicht nicht ganz unwichtig, dass man da einfach mal sich eine Ampulle reinzieht. Wie gesagt, das ist kein Doping, das ist alles ganz frei und ist einfach ein Ergänzungsmittel, so wie es in jeglicher Form überall zu kaufen gibt. Ich glaube, in einer Drogerie gibt es Kreatin nicht zu kaufen, aber in der Apotheke zum Beispiel oder bei diversen Anbietern kann man das schon mal machen. Ich bin persönlich, bin wie gesagt kein Fan von Ergänzungsmitteln, aber ein vernünftiges Eiweiß, sage ich mal so, kann den Tag schon relativ stark erleichtern. Und Kreatin im Einsatz von gesundheitlichen Aspekten, auch im Krafttraining oder generell im Ausdauertraining, halte ich das schon für sehr sinnvoll. Nochmal in puncto Gewichtszunahme durch Kreatin oder wenn ich Kreatin zunehme, wo ich es nicht gänze oder die Art und Weise, wie ich es ein bisschen verteufle, wie die Leute es dann so zunehmen oder die jüngere Fraktion, so 17, 18, 19, haben gesagt, hey, ich muss Kreatin nehmen. Und erstmal ist es wichtig, das Gesamtpaket vorher zu beherrschen. Erstmal ist es wichtig, sich hinzusetzen und zu gucken, was sind Eiweiße, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette, was sind Mikro- und was sind Spurenelemente, also Mikronährstoffe und Spurenelemente. Und dann soll ich mich damit auskennen, zu welcher Tageszeit ich was wann essen kann oder essen sollte. Und wenn ich diese grundsätzlichen Dinge beherrsche und einfach schon mal gemerkt habe, wenn ich das und das verändere, nehme ich so und so ab oder wenn ich das und das verändere, nehme ich so und so zu. Wenn ich dieses Spiel schon ein bisschen beherrsche, dann kann ich über Sachen wie Kreatin nachdenken oder irgendwelche anderen Ergänzungsmittel, die nicht auf der Dopingliste stehen natürlich, ne, sondern die frei verkäuflich sind, weil dann machen diese Dinge erst Sinn. Ne? Also man sollte die Basis erst beherrschen und dann sollte man den I-Punkt setzen. Man kann nicht laufen, bevor man vorher gegangen ist. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist in diesem Falle genauso. Bevor ich irgendwelchen Kids oder irgendwelchen Leuten da Kreatin empfehle, muss ich mir das Gesamtpaket vorher angucken. Wenn ich jemanden habe, der 10 Kilo über Topweight ist und sich zweimal am Tag eine Flasche Pilzbier reinballert oder dreimal oder auch viermal und zwei Döner oder drei Döner die Woche isst und sechsmal Lasagne die Woche und sich haufenweise mit Zucker, Cola oder irgendwas anderem oder irgendwelchen anderen Limonaden letztlich nicht voll dröhnt, dann brauche ich bei dem nicht mit Kreatin zu kommen, sondern muss an anderen Stellschrauben achten und kann denen so ein bisschen vielleicht sagen, du hast Probleme aufgrund von deiner Ernährungsform da und da und nicht, dass du kein Kreatin nimmst. Ne? Also das ist so ein bisschen, oder kein Magnesiumcitrat zuführst, die haben halt andere Probleme. Aber wenn du Leute hast, wie gesagt, die relativ schlank oder hager sind oder schon gut in Shape sind und dann Probleme haben und diese Dinge noch nicht so machen oder gekonnt machen, dann sollte man da mal so ein bisschen ansetzen. Früher war das so, da hat man Kreatin als Kur genommen, die ersten 3 Wochen, jeden Tag 25 oder 30 Gramm oder so, glaube ich, die man die ersten 2 Wochen zugeführt hat und dann jeden Tag weiter mit 8 Gramm und dann 5 Gramm und das Ganze über 4 Wochen. Das wird heute in der Wissenschaft nicht mehr so empfohlen. Heute wird empfohlen, den Kreatinspeicher in der Muskulatur langsam aufbauend zu gestalten. Das heißt, dass man, wenn man beginnt mit so einer Kreatinkur, sage ich mal in Anführungsstrichen, fängt man minder dosiert an und baut das Ganze Schritt für Schritt auf. Ich persönlich bin so zwischen 3 und 5 Gramm Kreatin pro Tag. Aufgrund der Größe und der Muskulatur, sage ich mal, ist das bei mir schon wichtig, dass ich mit dieser Menge supplementiere. Dann hat es einen Effekt gehabt. Und nach 4 Wochen, wie gesagt, wenn ich das langsam in diesen Sphären aufbaue, dann habe ich meine Kreatinspeicher gefüllt. So spricht man zwischen 3 und 4 Wochen, hat man ungefähr Zeit, die Kreatinspeicher optimal zu füllen. Und dann hat man auch keine Verdauungsprobleme, beziehungsweise keine Probleme, die einem irgendwo negativ dann auffallen aufgrund der Zufuhr von zu vielen Nährstoffen. Das ist ja bei vielen auch so, die das Magnesium zum Beispiel auf einen Schlag zu stark zuführen, dann merken die gleich, oh wei, jetzt passiert ja gerade was in mir. Deswegen dieses Magnesium, wenn man ein bisschen höher dosiert fährt, 3-4 Mal am Tag zum Beispiel, morgens, mittags, abends oder so als Tablette zuführen, hat man nicht ständig diese heftigste Dauerbelastung und dann hat der Körper auch nicht diesen Drang, diesen Überschuss von diesen Nährstoffen, die er gerade zugeführt bekommt, schnell wieder loszufahren in Form von Wasserausscheidung. Da hat man wieder so einen Negativeffekt. Also wenn ich zu viel Supplemente zuführe, die eigentlich das Wasser im Körper anlagern sollen, beziehungsweise Wasser speichern sollen, der Körper aber spürt, es ist nicht viel verwertbar, weil einfach zu viel vorherrscht, dann will der Körper es loswerden. Und dann hat man wieder den Effekt, dass man ausschwemmt. Man hat also quasi ein Mittel genommen, was Flüssigkeit einlagern soll, aber letztendlich hat man viel mehr Flüssigkeit ausgeschieden, weil der Körper es einfach entgiftend loswerden möchte. Ja, und das ist halt der Punkt, auch mit der Wassereinladung als letzter Punkt für viele, die Angst haben vor Kreatin. Also Kreatin zieht die Wasserreserven intramuskulär und nicht unter die Haut. Ne? Also weil sich Kreatin letztendlich in der Muskulatur einlagert und dadurch auch nur da Wasser einlagert. Und für diejenigen, die durch die Kreatinzufuhr stark aufgeschwemmt wurden, haben parallel zur Kreatineinnahme ein paar Stellschrauben nicht beachtet. Die haben einfach entweder zu viel Kohlenhydrate, zu viel Fett gegessen oder haben zu stark gewürzt oder haben mit zu viel Glutamat gearbeitet, mit den Geschmacksverstärkern und sowas. Und sind da einfach in der positiven Energiebilanz gewesen und weit drüber. Und dann fängt der Körper natürlich aufgrund der erhöhten Energiemenge auch Wasser unter die Haut zu ziehen. Das ist das, was wir ja nicht wollen. Das ist auch nicht förderlich. Also Wasser unter der Haut ist nur bis zu einem bestimmten Punkt förderlich, dass er das Zellgewebe frisch hält und so weiter. Man darf also nicht zu abgeledert sein, das ist klar. Und irgendwelche Streifen am Arsch oder so haben oder sowas, das hat man nur in der extremsten Wettkampfvorbereitung. Ist auch natural so gut wie kaum möglich. Also bei 90% geht das nicht. Da wird dann oftmals chemisch entwässert oder mit Medikamenten gearbeitet, dass der Körper künstlich seinen Wasserhaushalt nicht ganz so weit oben hält. Das ist dann aber alles schon eine ganz gefährliche Geschichte und da brauchen wir auch hier nicht drauf eingehen. Wir sind ja hier die naturalen Leute und die natürlich ausgerichteten Sportler. Ja, und zu aller guter Letzt hat Kreatin noch die Fähigkeit, ein Hormon zu blockieren, was letztendlich dafür sorgt, dass Muskulatur begrenzt aufgebaut wird. Also es gibt ein Hormon, was dafür sorgt, dass körpereigenes Gewebe nur bis zu einer bestimmten Menge im Körper produziert wird. Das heißt, wenn Menschen dieses Hormon nicht haben, dann haben sie diesen Riesenwuchs. Und dann wächst auch nicht nur das Gewebe, sondern wächst jede Art von Gewebe einfach planlos in die Weltgeschichte bis hin zum Tod, manchmal meistens auch. Und da gibt es halt Hormone gegen, die dieses unterbinden, dass es unendlich wächst, genetisch bedingt halt. Und das Kreatin hat die Fähigkeit, einen ganz, ganz geringen Teil dieser Hormone so ein bisschen zu blocken und dadurch einfach diesen den muskelstoppenden Prozess so ein bisschen hinauszuzögern. Also das ist jetzt aber nur ganz, ganz weit weg. Also das sind so Dinge, die sind zwar erforscht, aber das ist eine ganz minimale Eigenschaft von Kreatin, das kann man eigentlich gar nicht so groß werten. Das ist nur mal so am Rande erwähnt. Also nicht, dass man jetzt denkt, man nimmt jetzt da 10 Gramm am Tag und man hat die Hormone ausgeschaltet und sieht danach aus wie Lou Ferrigno, das passiert nicht. Also das nur mal so kurz am Rande. Also wie gesagt, letztendlich, wer in einer Position ist, dass er schon Gewicht verloren hat, Körpergewicht verloren hat in Form von idealerweise Wasser und Körperfett, und anderen passiven Gewebe, Muskulatur weitestgehend gut erhalten hat und an einen Punkt kommt, dass er einfach Muskelschmerzen bekommt oder einfach einen hohen Tonus hat oder spürt, dass es nicht mehr so gut rund läuft, die können vielleicht ein kleines Wasserproblem haben. Und dieses Wasserproblem kann man dadurch so ein bisschen entschärfen, indem man die Kohlenhydrate wieder ein bisschen anpasst und dann einfach mit Kreatin und Magnesiumcitrat da ein bisschen gegenwirkt. Ich hoffe, die halbe Stunde war nicht ganz so vom Input zu brutal, aber es gibt halt manche Sachen, die sind halt nicht ganz so ohne, aber es sind manchmal auch relativ einfach manchmal erklärt, wie man Probleme einfach wieder abstellen kann. Wenn einer Probleme hat und merkt, ich bin so kaputt oder regeneriere nicht mehr richtig, dann kann das manchmal einfach irgendwo ein Mangel sein an bestimmten Ernährungen, da muss ich nicht sagen, ich muss jetzt hier mehr Vitamine nehmen oder so, nein, ich muss da ein bisschen gezielter darauf eingehen. Da ist halt mal vielleicht ganz interessant, da jemanden mal zu haben, der da so ein bisschen mal was zu sagt. Wie gesagt, wenn es hier weitergeht, MTZ gibt es auch in puncto Ernährung immer wieder die Möglichkeit, hier zu fragen, Termine zu machen und so. Wie nehme ich was, wann und welche Sachen würde man wann irgendwo oder was wann empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Hörspiel. Jetzt gehen wir da erstmal ein bisschen raus und machen ein bisschen was und bleibt gesund. Zieht morgen am 1. Mai ein bisschen durch oder auch nicht, je nachdem was erlaubt ist. Inzidenz kriege ich heute schon hier im Landkreis Nordheim über 100. Naja gut, wir wollen das jetzt mal so hinnehmen, was das bedeutet. Weiß ich auch nicht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt fit und bis demnächst. Ciao.